Flutlichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von Bestattung Himmelblau, dem größten privaten Bestatter Österreichs, mit Standorten in Wien, St. Pölten, Graz und München.
Eigentlich ist das ja ein Thema, mit dem sich die meisten überhaupt gar nicht wirklich auseinandersetzen wollen. Oder denkt ihr gerne übers Sterben nach? Trotzdem, die größten Geschichten der Menschheit, die drehen sich vielleicht genau deshalb um den Tod, um das Sterben, um das Jenseits und auch um den Weg vom Leben hin ins Jenseits. Den Tod selbst, den wollen wir natürlich vermeiden, auch im Einsatzdienst. Ganz klar, wir wollen Leben retten. Und trotzdem gehört das Sterben aber zum Leben dazu, auch zum Einsatzleben. Und darum geht's heute. Damit Servus, Hallo und herzlich willkommen im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und bei mir ist heute jemand, den kennt ihr vielleicht schon aus der Folge 68. Das war unser Letzte-Hilfe-Kurs. Viele von euch haben mir dann geschrieben, bitte mach noch eine Fortsetzungsfolge mit ihm, weil ja, er hat einen der spannendsten Lebensläufe überhaupt. Er ist gelernter Rauchfangkehrer. Dann war er 15 Jahre lang Bestatter, war kurz bei der Freiwilligen Feuerwehr, dafür umso länger aktiver Rettungssanitäter, hat dann spätberufen Psychologie studiert, heute ist er Thanatologe, Notfallpsychologe, er hat Bücher geschrieben und hält Seminare und Vorträge rund um die Themen Tod und Trauer und heute ist er wieder bei uns. Dr. Martin Brein, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Freut mich, dass ich wieder da sein darf. Ja, danke.
Ich freue mich auch. Schön, dass du da bist. Martin, in der letzten gemeinsamen Folge, das war Nummer 68, da habe ich dich gegen Ende irgendwann gefragt, was macht denn der verstorbene Körper eines anderen mit uns Lebenden? Was löst das in uns aus? Und da hast du gemeint, oje, das ist jetzt gefährlich, da mache ich ein Fass auf, das ist dein Lieblingsthema, da brauchen wir einige Folgen. Und diese Folge, die soll der Anlass sein, dass wir dieses Fass jetzt endgültig doch noch aufmachen. Also, was macht der Leichnam mit uns Lebenden? Was löst das in uns aus?
Naja, wenn man diese Frage nachgehen will, dann ist es am interessantesten, etwas in den Blick zu nehmen, nämlich das intensivste, sinnlich wahrnehmbare Zeugnis, das wir vom Tod haben, ist der tote Körper, der Leichnam. Und das ist für mich ein spannendes Moment geworden. Und ich habe nach meinem Studium, ja, also am Ende von meinem Studium ein Doktorat noch gemacht und da habe ich so eine kleine Forschungsarbeit gemacht und da habe ich mir so die Leichenberufe angeschaut, vornehmlich die Bestatterinnen, aber auch die Leute, die in der Pathologie arbeiten, ne, die sogenannten Obduktionsassistenten oder Assistentinnen, Prosekturgehilfe, hat man früher gesagt. Und wie ich da früher mir diese Bereiche angeschaut habe, hat man da nur Männer angetroffen. Ja, das gibt es Gott sei Dank auch schon Frauen. Aber diese Prosekturgehilfen haben eine kleine Ausbildung und machen halt die grobe Arbeit um einen Leichnam. Diese Berufskräfte haben mich interessiert und ich habe eben da geschaut, was machen die mit dem Leichnam. Aber spannender war eben die Frage, was macht der Leichnam mit einer? Und auch in meinen Seminaren ist das eben ein ganz zentrales Moment, die Betrachtung, also eine, kann man sagen, psychologische Dimension des toten Körpers. Und wie ich schon angedeutet habe, rein philosophisch betrachtet, müssen wir Menschen leben mit der sogenannten Widersprüchlichkeit der Todeserfahrung. Da ist gemeint, dass wir wissen, dass wir sterben werden, aber nicht wissen, wie es ist, tot zu sein. Wir haben keine Erkenntnis gewinnen. Ich kann nicht sagen, nein, war schon zwei, drei Mal ist nicht so tragisch. Haben wir nicht. Aber das einzig sinnlich wahrnehmbare Zeugnis ist der tote Körper. Und vor allem interessieren wir Berufskräfte, die mit toten Körpern umgehen müssen. So wie die Feuerwehrleute, die sie bergen, die Rettungsdienstleute, die vielleicht wiederbeleben und sagen, jetzt hören wir auf. Und der ist sozusagen ab dem Moment tot definiert. Pflegekräfte, die viel mit Verstorbenen, mit toten Körpern umgehen müssen. Und wenn du willst, dann empfehle ich uns jetzt oder die und die Zuhörerinnen und Hörer in so eine ganz seltsame Betrachtung vielleicht in einem ersten Moment und wir werden merken, was das dann vielleicht mit uns zu tun hat, auch in diesen Berufsfeldern. Ein Beispiel, das man da schön erzählen kann, weil es ja eh sehr öffentlich war, das war damals, im Fernsehen, im ORF, beim Bürgeranwalt, diese Sendung, Volksanwalt hat es früher geheißen. Da hat es einmal folgende Geschichte gegeben. Diese Geschichte war beispielhaft für, diese Geschichte ist deswegen dort gelandet, weil es eben ein paar Missstände gibt, was diese sogenannte Totenbeschau betrifft. Die meisten von euch werden wissen, wenn zum Beispiel daheim oder am Wochenende der Nacht wer verstirbt, dann war vielleicht die Notärztin da, hat vielleicht nur wiederbelebt und kann nichts mehr machen. Und dann muss die sogenannte Totenbeschauärztin kommen, um diese Totenbeschau zu machen. Weil bevor das nicht gemacht ist, darf der Bestatter den Leichnam nicht anholen. Und wir haben in vielen Bundesländern das Problem, dass man sehr schwer bis gar nicht am Wochenende oder in der Nacht so eine Totenbeschauärztin kriegt. So. Und in Salzburg hat sich Folgendes zugetragen. Eine Dame trifft eine andere Dame auf der Straße, die haben sie schon lange nicht mehr gesehen, waren einmal Arbeitskolleginnen. Und dann wurde es frei, ja, hallo, grüß dich. Und die eine lädt die andere zu sich nach Hause ein. Gesagt, getan, die kommt eines Samstagnachmittags zu Besuch und sitzen da und dann Kaffee trinken. Und die Dame, die auf Besuch ist, kriegt einen Herzinfarkt, fällt vom Sessel runter und Notarztkräfte sind gekommen, haben wiederbelebt und sie ist verstorben. Und man hat dann von Samstagnachmittag bis Montagvormittag keine Totenbeschauärztin gefunden. Jetzt ist die Verstorbene von Samstagnachmittag bis Montagvormittag bei derer Tod in der Wohnung liegen. Und da können sich jetzt die meisten von uns können sich da schon ein bisschen vorstellen, wenn wir sich da ein bisschen hineinempfinden. Die wenigsten von uns, bin ich mir sicher, würden in so einem Fall sagen, ach so, die lasse ich da liegen, ne, und schauen wir daneben im Musikantenstall an oder so. Das tust du sicher nicht. Ja. Ne? Vielleicht noch ein wichtiges Detail, 50 Quadratmeter Wohnung war das.
Da fehlt das Gästezimmer.
Ja genau, kein Gästezimmer und kein Balkon. Und die meisten von uns können nachempfinden auch, dass die meisten von uns, bin ich mir sicher, die sich das jetzt vorstellen in der Fantasie auch, nicht in diesen beiden Nächten nicht in der Wohnung schlafen möchten. Ne, wenn man sich das vorstellen, du müsstest jetzt allein in dieser 50 Quadratmeter Wohnung schlafen, wo der Leichnam da irgendwo liegt, bin ich mir sicher, dass viele von uns in so einer Situation sehr empfänglich werden würden für ungewöhnliche Eindrücke. Knackst da was, isst da was, riert sich da was? Und wir würden schnell in Berührung kommen in uns mit dieser Ebene des Unheimlichen, des Gruselns, des Grauens, so diese Dimension. Und eins hätte mich bei der Dame in Salzburg noch interessiert. Also ich bin mir zu 99% sicher, aber ich hätte es fragen wollen eigentlich. Eins hätte mich interessiert, und das können wir wieder nachvollziehen, viele von uns. Mich hätte interessiert, ob es für die Dame gereicht hat, wie am Montagvormittag dann die Totenbeschau jetzt gekommen ist und dann die Bestattung und den Leichnam antransportiert hat. Mich hätte interessiert, ob das für die Dame gereicht hat. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nur, dass der tote Körper jetzt weggebracht wurde, war nicht ausreichend, sondern es war sicher noch stark das Empfinden da bei dieser Frau, es ist nun was da. Und ich sage jetzt das so unschön, als wäre diese Wohnung vielleicht mit diesem Tod in irgendeiner Weise verunreinigt. Ich bin mir sicher, dass die Dame vieles noch hat tun müssen, um eine gewisse Ordnung wiederherzustellen. Den Teppich verbrennen, wo die gelegen ist, räuchern, ausmalen, keine Ahnung. Ein Mann hat letztes Mal gesagt, wenn das bei ihm in der Wohnung passiert hat, wenn er sich das vorstellt, er wird ausziehen, er wird gar nicht mehr drin wohnen wollen.
Und da gibt es ja diesen Brauchtum, dass man dann das Fenster aufmacht, dass die Seele raus kann, oder? Das macht man im Pflegeheim und im Krankenhaus
so. Also, was mich sehr interessiert, sind zwei Sachen. Und da werden wir ein bisschen reinschauen und da werden wir merken, warum ist das vielleicht interessant, einmal betrachtet zu haben. Erstens, diese Empfindung des Unheimlichen, des Gruselns, des Grauens, wenn wir da in der Nacht in der Wohnung schlafen müssen und da liegt der Leichnam einen Raum weiter. Diese Ebene, die sofort in uns zum Klingen gebracht wird. Und, was hochspannend ist, dass auch wenn am Montag dann die Bestattung den toten Körper abtransportiert, reicht es nicht. Es ist nur was da. Und dieses was, dieses Empfinden in uns, dass da nur was da ist, das wird auch noch vielleicht interessant. Und wir können was beobachten, was du schon gesagt hast, das können wir bei uns beobachten, in vielen Kulturen beobachten, dass es ein großes Bedürfnis von uns immer schon war oder ist, zwischen der Welt der Lebenden und der Toten eine Ordnung herzustellen. Die Welt der Lebenden und der Toten darf sie nicht zu lang vermischen. Da haben wir ein gutes Gefühl dafür. Und was du gerade gesagt hast, dieses Ritual, du kannst fast in jedes Altenheim gehen in Österreich. Und wenn du die Leute fragst, was das ist, wenn da eine verstorbene Bewohnerin im Zimmer liegt, die werden genau das sagen, was du gesagt hast. Die werden sagen, machen wir das Fenster auf. Das war ein ganz wichtiges Ritual in unserem Volksglauben, nämlich, dass man, im Volksglauben hat man gesagt, dass die Seele aussehen kann. Und da sehen wir schon erste Distanzierungsmaßnahme. Ne? Die Seele kann schon mal aussehen, die muss ja nicht da bleiben. Ne? Die sollte dort hin, wo sie jetzt hin muss. Das ist mal schon mal so ein Gefühl einer ersten Ordnung, sozusagen, das man herstellt. Und was auch interessant ist, wir können beobachten, dass in vielen Kulturen und auch in unserem Volksglauben früher, die Idee ganz stark da ist oder war, dass besonders die Zeit vom Eintritt des Todes bis zur Bestattung immer schon irgendwie eine gefährliche Zeit war. Da ist der Verstorbene zwar tot, aber immer irgendwie auch noch da. Und der könnte vielleicht auch ungut werden. Und viele dieser Rituale haben neben trauerpsychologisch, spirituell, religiösen Sinn auch den Sinn, um den Verstorbenen nicht zu erzürnen, um da nicht Gefahr auf sich zu ziehen, aber um vor allem auch möglichst schnell und richtig diese Ordnung herzustellen. Diese Idee, dass vom toten Körper Gefahr ausgehen könnte, da könnte man einen halben Tag könnte da Geschichten erzählen, was mir Berufskräfte, die einen ganzen Tag mit toten Körpern umgehen, da, was die da empfinden teilweise. Ich habe einmal, den vergiss ich nicht, der war so super, der hat aber mal bei einem Obduktionsassistenten, haben wir schon geklärt am Anfang, ne, Prosekturgehilfen, bei dem war er in seiner Pathologie, da in meiner Forschungsarbeit. Und der war so ein Prototyp von so einem Obduktionsassistenten. Ja, Kölner Primar, sagt man zu dir.
Der Kölner Primar.
Und der war so ein Prototyp. Ne. Nach vorn sind das gerne ein wenig so ausgehackte Burschen, ne, und der Goschen wie ein Baggerfahrer. Und das war halt auch so ein Typ. Und hat er gesagt, weißt, hat er gesagt, der Tod ist mein Leben. Der Tod ist mein Leben, hat er gesagt, weißt, das kommt bei mir schon von der Kindheit, hat er erzählt. Er hat erzählt, ist bei seinem Opa, bei seinen Großeltern aufgewachsen. Und der Opa war im Ort der Dongraber. Und da hat er gesagt, da hat mit der Opa als dreivierigen Buben schon mitgenommen zum Graben. Und da hat er mal so eine kleine Schaufel gemacht, hat er schon mitgraben, so hat er geredet. Und jetzt werden wir sagen, wenn wir den zuhören, oder wenn ich das jetzt, wenn ich das so erzähle, werden wir sagen, ja, ist eh klar, dass der kein Problem hat mit dem und den Beruf machen kann, weil der ist als Kind ganz natürlich aufgewachsen mit dem Thema. Wir sagen gern, wenn Kinder ganz natürlich aufwachsen, weil das lernen die Kinder halt vor die Alten, da die Angst vor dem Tod oder vor die Toten. Ne? Und wenn Kinder ganz natürlich aufwachsen, haben sie eh kein Problem. Und ne, war ich mir nicht so sicher. Unter vier Augen mit ihm im Keller habe ich dann einmal gefragt, den Kölner Primar, sage ich, du, wie geht's denn dir mit den Empfindungen des Unheimlichen, des Gruselns? Weil ich so als Bestatter auch gekannt habe. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich in manchen Nächten, wenn ich gewusst habe, ich bin allein im Haus, es hat es oft gegeben, wenn wir Nachbereitschaft gehabt haben, ne, zu zweit, Nachbereitschaft, waren wir daheim, ne, jeder für sich, und dann ruft die Polizei an oder was, dass was passiert ist, ne, wenn der Unfall tot oder was. Und dann haben wir es in der Firma immer getroffen, umgezogen und halt gefahren. Und ich war so nah bei der Bestattung, jetzt war ich wieder der Erste dort. Und jetzt hat es zwei Möglichkeiten gegeben, wie man in das Haus reinkommt. Einmal ganz praktisch, mit einem Handsender das Tiefgaragentor aufmachen und mein Auto runterfahren, in den Tiefgarage von unserem Haus. Aber da habe ich dann durch den Kühlraum gehen müssen, in unsere Umkleide und so weiter. Und die andere Variante war oben einige im Erdgeschoss, die war kompliziert, so Glas, Tieren am Boden aufsperren, Alarmanlage ausschalten. Und in manchen Nächten habe ich gewusst, beim Hinfahren schauen, ich gehe heute nicht, wenn ich jetzt der Erste dort bin, ich gehe sicher nicht alleine durch den Kühlraum.
Das glaube ich.
Und in manchen Nächten war es mir wurscht. Mhm. Also da habe ich bei mir auch bemerkt, dass auch in mir, in tiefster Psyche, vermutlich irgendwo die Idee sitzt, dass von den Verstorbenen für uns Lebende vielleicht auch irgendwie Gefahr ausgehen könnte. Und das habe ich den Kölner Primar immer gefragt. Und dann hat er ihm gesagt, naja, ich sage das ehrlich, hat er gesagt. Er hat ein paar Kühlfächer, wo er Verstorbene einkühlen kann. Und er hat gesagt, jetzt kann es aber öfter sein, dass er mehr Verstorbene da hat, als er was einkühlen kann. Also dass er zu wenig Platz hat. Und dann hat er gesagt, wenn das der Fall ist, lass du halt die Verstorbenen, die er zu viel hat, auf die Nierosterwagel da im Obduktionsraum hinter ihm liegen. Und dann hat er gesagt, ich sage das aber ganz ehrlich, wenn ich da einen arbeite und da hinten liegen nur drei, vier und ich arbeite da einen, hat er gesagt, nein, ich schaue ein bisschen um, hat er gesagt. Also er muss sich ein bisschen umdrehen, nach hinten schauen, weil er Angst hat, es könnte von hinten was kommen. Das ist interessant. Ne? Pflegekräfte sagen manchmal, nein, sagen sie im Altenheim, nein, sagen sie. Was du da sagst, kenne ich nichts. Weißt du, mit einem Verstorbenen geh um wie mit einem Lebenden. Und dann sagen sie oft im Altenheim, weißt du, wir machen oft zuletzt die Liebesdienste, dass wir den waschen, anziehen, schön herrichten. Und da sagen die Pflegekräfte, das tue ich gern, das ist auch für meinen Abschied wichtig und so weiter. Und dann sagt manche Pflegekraft aber, sagt, weißt du, wenn ich mich genau dabei beobachte, wenn ich einen Verstorbenen angreife oder mit ihm umgehe, tief drin in mir, ein wenig angespannter bin ich schon, ein wenig angespannter bin ich schon. Und mancher sagt, weißt du, ich sage das ganz ehrlich, ich habe oft Angst, dass der vielleicht auf einmal hergreift oder die Augen aufmacht oder was. Ne? Interessant. Aber immer die Idee der Gefahr. Also er könnte mir was tun, es könnte was sein. Ne? Ich habe eine junge Bestatterin kennengelernt in meiner Forschungsarbeit, in dritter Generation Bestatterin, die ist mit dem Opa schon mitgefahren, Verstorbene anholen. Und die hat mir anvertraut, die Geschichte kennen nur ihre Eltern und ein paar Freundinnen, aber sie hat gesagt, sie muss immer schon, wenn sie einen Verstorbenen angreift, immer schon zwei Paar Handschuhe anziehen. Sie kann mit einem Paar nicht hingreifen. Da hat es zwängt dazwischen, hat sie das Gefühl. Ne? Dass diese Distanz zu wenig, dieses Ordnung herstellen, ne? dieses sich distanzieren von diesem körpergewordenen Tod, von dem vielleicht für uns Gefahr ausgehen könnte. Das können wir stark beobachten.
Aber was ich mich frage, wenn ich dir so zuhöre, worum geht es uns da eigentlich wirklich? Mhm. Ist das die Angst vor einem leblosen menschlichen Körper oder ist das Weltbild, das sich da zeigt? Weil es gibt ja gar nicht so viele wirklich angeborene Ängste. Das sind meines Wissens nur zwei, nämlich die Angst oder das Erschrecken vor lauten Geräuschen und dann nicht mal die Höhenangst, sondern der Fall aus großen Höhen. Aber die Angst vor dem Tod ist ja stark geprägt von unserer eigenen Vergänglichkeit, von Religionen, von den Geschichten, die wir uns erzählen. Auch Geschichten, denen wir uns aussetzen. Also wenn ich an die Unterhaltungsindustrie denke, jeder zweite Film ist irgendwo ein Horrorfilm, ein Krimi, ein Thriller, irgendwo, wo Tote vorkommen. Also ist das Problem unter Anführungszeichen wirklich der Leichnam oder ist es die Geschichte, die wir uns seit eh und je erzählen?
Das ist was oft natürlich als vielleicht eine Erklärung herangezogen wird, dass man sagt, naja, wir haben deswegen Angst vor den Toten, weil es jetzt so viele Gruselgeschichten gibt, Horrorfilme oder auch, wie du sagst, manche Religion vielleicht auch so, ne, was aufgebaut hat. Aber da bin ich mir fast sicher, dass wir keine Angst haben vor den Toten, weil es Horrorfilme gibt, sondern es gibt Horrorfilme, weil wir Angst haben vor den Toten.
Okay.
Die Horrorfilmregisseurin weiß ganz genau, wie wir in tiefster Psyche ticken, was das Thema betrifft. Und das bespielt sie. Und ich glaube, dass das eine Ur-Ur-Ur-Geschichte ist. Also, dass das gar nichts zu tun hat mit 100 Jahren oder 300 Jahren. Ich glaube, dass wir können weit zurück, zumindest Kulturen, die aufgezeichnet haben oder wo man relativ sicher interpretieren können, diese Idee ist immer irgendwie schon da, dass man die Welt der Lebenden und der Toten richtig trennen muss, weil sonst könnte es gefährlich werden. Das Besondere sozusagen beim toten Körper, was ich so spannend finde, ist das, diese stark ambivalenten Empfindungen dem Toten gegenüber. Also um den Begriff Ambivalenz zu klären. Ambivalenz heißt, dass wir ein und derselben Sache gegenüber sich massiv widersprechende Empfindungen haben können. Also Ambivalenz ist am leichtesten, erkläre ich meine Vorträge immer gern so, Leute, die lang verheiratet sind, wissen, was Ambivalenz ist. Ne? Also, ich mag eh Mann, ich konnte noch da schlagen. Ne? Also das kennen wir. Ja, nur die ganz frisch Balancen kennen es noch nicht, aber das wird noch. Ne? Also Ambivalenz, dass wir ein und derselben Sache gegenüber sich stark widersprechende Empfindungen haben können. Und das sehen wir beim Leichnam wunderbar. Wir haben Empfindungen beim toten Körper, die schnell auftauchen von Ruhe, Stille, Friede, heilig, geweiht, so diese Dimension, aber auch unrein gefährlich. Ja, ich bringe oft das Gedanken, ich lade oft ein zum Gedankenexperiment. Sagen wir, du bist in einer kleinen Gemeinde daheim und gibt es einen Friedhof und eine Leichenhalle. Ja, und am Land ist das gern so, wenn da wer stirbt, dann ist halt da die Nachbarin, die gestorben ist, dann die nächsten paar Tage da aufgebohrt, der Sorg und Blumengrenze und ist vielleicht übers Wochenende da drin schon aufgebohrt und am Dienstag ist Begräbnis und so weiter. Dann gehst am Samstag Nachmittag alleine in diese Aufbohrungshalle rein, wo der Sarg aufgebohrt steht. Da werden die meisten von uns empfinden so Ruhe, Stille, Friede, man geht ein bisschen anders rein, ruhiger, leiser, betreten, andächtiger. Man sagt, das ist das Gefühl der heiligen Scheu. Und, ja, und viele werden auch sagen, nein, ich gehe da sogar ganz gerne rein, das hat was Friedliches, was Beruhigendes. Viele sagen, weißt, ich gehe sogar gerne auf den Friedhof, das hat so was Stimmiges und so und so und so. Und vielleicht sagen auch viele da drinnen, das ist auch für mich so eine transzendente Erfahrung und da tut sich ein Raum in eine andere Dimension auf und so weiter. Und jetzt gleichst du dann von der Mesnerin den Schlüssel aus für die Leichenhalle und die Bestatterin sollte den Sargdeckel aufmachen, dass der Sarg offen ist. Und dann gehst du um 3 in der Nacht alleine in diese Leichenhalle. Du wirst gänzlich andere Empfindungen haben, die dem am Nachmittag fast widersprechen. Ne? Also Ambivalenz ist das Spannende. Diese stark sich widersprechenden Empfindungen. Wir haben gegenwärtig, können wir nichts beobachten. Also mir ist gegenwärtig noch keine Kultur unterkommen, die wir gegenwärtig kennen und beschreiben können, wo dieser körpergewordene Tod oder dieser Zeitraum, Eintritt des Todes bis zur Bestattung, nicht stark ambivalent besetzt werde. Ne, gern wird gesagt, ne, aber schau, in Mexiko, da feiern, singen und lachen, schau, das ist bei diesem Last des Mordes, schau, die haben ganz einen anderen Umgang. Nein, nein. Wenn man da genau schaut, diese Geschichte ist hoch ambivalent. Ne, die Idee ist dort, dass diese Toten an diesen Tagen aus dem Totenreich zurückkommen. Und das Feiern, Singen, Bunte und Laude hat den Grund, dass sie auch wieder zurückfinden, weil da bleiben sie nicht. Weil dann bricht das Chaos aus. Und ich garantiere dir, wenn du der mexikanische Oma fragst, was passiert, wenn du an diesem Tag, diesem Last Dies Mortes, dieses Ritual bei dem Grab, bei dem Angehörigen nicht machst, garantiere dir, dass die Oma ganz vieles weiß, was dann passiert, Unangenehmes, für den Verstorbenen drüben oder für die Lebenden da. Garantiere dir. Immer ambivalent. Ja? Wir haben bei unserem Ritual, das kennen die meisten, diese Rituale aus unserem Volksglauben früher, die waren ja, ne, alle 5 Kilometer hast du wieder 10 andere Geschichten gefunden in jeder Gemeinde oder in jedem Gebiet. Aber eins war sehr verbreitet und da sehen wir schön die Ambivalenz. Das bringe ich noch schnell. Nämlich, das kennen die meisten, wie muss man einen Toten aus dem Haus austragen, wenn daheim wer stirbt, weißt du das?
Naja, waagerecht.
Nein, ja, waagerecht. Ja, nicht stört, ja genau. Du weißt das, du, weißt du das, wie man einen Toten aus dem Haus austragt?
Ja? Mit den Füßen voran.
Mit den Füßen voraus. Bin mir sicher, dass viele Zuhörerinnen und Hörer, die in Landregionen leben, das kennen. In Toten muss man mit den Füßen voraus austragen aus dem Haus. Dass dieses Ritual sehr verbreitet war, sehen wir daran, dass dieses mit den Füßen voraus in unseren Alltagssprachgebrauch eingegangen ist. Dass die Leute oft sagen, aus der Wohnung müssen sie mir einmal mit den Füßen voraus aus dem Haus austragen. Ja. Oder dass die Leute sagen, in alten Gruber Tischler, den müssen sie aus seiner Werkstatt einmal mit den Füßen voraus aus dem Haus, aus der Werkstatt austragen. Ja. Also bevor er nicht tot ist, geht er nicht. Genau. Dieses Ritual drückt super Ambivalenz aus. Weißt du, warum man es mit den Füßen zuerst machen muss? Weil die Idee im Volksglauben die war, wenn man es verkehrt macht, also im Kopf zuerst, dann schaut er beim Aussiegen zurück ins Haus und dann kann er nicht ganz aussiegen.
Ah, ja.
Dann bleibt was da.
Okay.
Haben wir wieder dieses was wie in Salzburg. Wenn die Bestattung am Montag den Leichnam holt, haben wir gesagt, wird es der Frau nicht reichen, es ist nur was da. Da müssen wir dann noch hinschauen.
Verstehe.
Und das mit den Füßen voraus, da sehen wir schon die Ambivalenz, weil das ist mein geliebter Opa, meine geliebte Oma, die da gestorben ist. Und da ist primär Trauerschmerz in mir. Aber sie müssen dann schon mit den Füßen voraus austragen, weil da bleiben sollte auch nichts. Es muss schon alles rausgehen. Diese Ordnung muss schon hergestellt werden. Ne? Weil sonst kommt selbst vom lieben Opa dieses Was ungut werden und letztlich geht es ja ums Mitnehmen sozusagen. Ne? Das, wo bist du her?
Aus Tulln.
Das ist zu groß, glaube ich. Aber kennst du das? Was passiert, wenn einer stirbt in einer Gemeinde oder wo?
Was passiert dann?
Das kennen auch die meisten jetzt sicher. Einer stirbt zwar noch, immer drei.
Okay.
Sterben immer drei. Du kannst in jedes Altersheim gehen in Österreich, die werden sagen, wir eine Anfang zwar noch, sterben immer drei. Ja? Da ist auch so die Idee dahinter, ne, dass der nur mehr mitnimmt.
Okay.
Wenn der Tod einbricht, passiert noch mehr.
Und was sagst
du? Das stimmt natürlich nicht, ich habe mir das alles angeschaut, das verteilt sich alles recht schön. Aber es wird immer bei drei zum Zählen aufgehört einfach. Ja, also das, ja. Aber das kennen viele sicher, die zuhören, das weiß ich. Aber interessant ist sozusagen für mich diese Ambivalenz, aber ganz interessant ist, woher diese Angst so schnell? Und weißt du, was ich da jetzt ein bisschen spürbar gemacht habe? Dieses Salzburg-Wohnung alleine, wenn wir da drin waren, unheimlich gruseln. Oder mit Pflegekräften mache ich aber ein gutes Gedankenexperiment. Das kann ich mit Pflegekräften gut machen. Aber das kann sich jeder gut vorstellen. Stell dir vor, du bist Pflegekraft in einem Krankenhaus und wer möchte schon um 3 in der Nacht alleine mit einem Verstorbenen, mit dem Lift, mit Pathologie runterfahren. Da fahrst du mit einem ganz anderen Gefühl habe, als wenn du mit einem Lebenden ins Röntgen. Ja, und da sagen auch die Pflegekräfte, geben oft zu, wenn sie das tun müssten, würden sie den Toten im dritten Stock in den Lift einschieben, auf keinen Drucken zu Fuß runterrennen und den unten wieder rausholen, dass man nicht zu viel alleine da im Lift drinstehen muss. Wenn wir da allein drin standen, würden wir bemerken, dass wir plötzlich sehr empfänglich werden für ungewöhnliche Eindrücke. Hm. Knackst du was, isst du was, riert sich da was, hebt sich der Brustkorb, ja, nein. Solche Dinge würden auftauchen, ganz schnell.
Na klar, weil wenn der Lift stecken bleibt, dann genau da.
Genau, dann bleibt der Lift stecken,
das Licht geht aus. 20 Sekunden heute aus, ja, aber.
Genau, ein Scheiß, ja, bin mir sicher. Ne, und das ist eine spannende Frage, was ist da los, warum die Angst? Warum, wenn wir um 3 in der Nacht im Lift drinstehen mit dem Toten alleine und der schlägt da vor mir die Augen auf, warum sagen wir nicht, Herr Gruber, soll ich mehr noch, fahren wir wieder zurück, sondern wir, das tun wir nicht, wir fallen in Ohnmacht sozusagen. Ja? woher diese Dimension? Und pass auf, dieses unheimlich Gruseln, diese Dimension, die wir das ein bisschen spürbar gemacht haben, diese Empfindungen in uns sind eigentlich der Ausdruck eines echten Tabus. Man, es wird gegenwärtig schnell gesagt, der Tod ist ja ein Tabu oder das ist ein Tabu und das ist ein Tabu. Und wir meinen meistens mit Tabu, die Leute wollen wo nicht hinschauen, also der Köpferl in Sand. Aber das stimmt nicht. Der eigentliche Tabubegriff meint ganz was anderes. Und dieses Leichentabu, was wir da jetzt spürbar, ein bisschen spürbar gemacht haben, nennt man es Leichentabu. Also das, sozusagen der tote Körper, dürfte immer schon menschheitsgeschichtlich sehr weit zurück mit einem sogenannten Tabu belegt sein. Ein Tabu hat einen Sinn. Ein Tabu hat entweder den Sinn, um Personen oder Plätze besonders zu schützen, um Ressourcen zu schonen, aber die wichtigste Dimension eines echten Tabus ist die, um die Gemeinschaft, die Gruppe vor der Auslöschung, vor der Zerstörung zu bewahren. Und das haben wir jetzt schon ein bisschen spürbar gemacht. Wenn der tote Körper sichtbar in der Welt der Lebenden einbricht, könnte das gefährlich werden für mich und für die anderen. Der nimmt nur wen mit. Haben wir genau das Spiel. Und ganz spannend ist nämlich, wenn der tote Körper einem Tabu unterliegt, was wir jetzt so ein bisschen spürbar gemacht haben, dann ist interessant, was passiert, wenn man einen toten Körper berührt. Weil wenn ich einen toten Körper berühre so richtig, dann breche ich so ganz ganz intensiv dieses Leichentabu. Das Leichentabu ist in erster Linie ein Berührungsverbot. Das Leichentabu sagt Leiche berühren Tabu, verboten. Weil wenn du das tust, kann es gefährlich werden für die und für die anderen. Ne? Ich konnte zum Beispiel einen Tag lang Geschichten erzählen, wie die Menschen mit einem umgängen, wenn man diesen Beruf macht, so wie ich als Bestatter war. Wenn du den ganzen Tag nichts anderes tust, als wie dieses Leichentabu brechen. Ne? Man verunreinigt sich sozusagen ständig mit diesem Tod. Das sage ich jetzt so unschön. Uns haben zum Beispiel manche Pflegekräfte in Altenheimen, wenn wir gekommen sind, zur Begrüßung die Hand nicht gegeben. Und nicht aus Spaß, sondern aus Ernst, zu sagen, was sie jetzt angreift den ganzen Tag. Weil man sozusagen diese Gefahr, die vielleicht vom toten Körper ausgehen könnte, auf sich überträgt. Und das spüren die Leute. Feuerwehrleute, Sanitäterinnen, erleben das nicht so. Feuerwehrleute greifen ja auch Tode an oder Sanitäterinnen oder Pflegekräfte, die erleben das weniger. Da sagt keiner von der Mitwelt, pfui Teufel, greife nicht an, hast schon einen Toten angegriffen, weil bei der Feuerwehr hast du wieder einen rausgeschnitten. Das trifft die weniger. Das hat den Grund, weil diese Berufskräfte haben sozusagen eher diesen Heldenstatus, ne, Leben zu schützen, zu halten, zu erhalten, zu hegen, zu pflegen. Und da kann einmal der Tod passieren. Und dann brechen die sozusagen dieses Tabu und berühren tote Körper, aber das ist für die Mitwelt nicht tragisch, die können sie wieder reinwaschen, die ziehen sie um, desinfizieren sie, ist erledigt. Was interessant ist, vielleicht jetzt konkret für Einsatzkräfte. Ich habe das erlebt als Sanitäter, das war Anfang 90, 91, 92, da hat es noch keinen Notarztwagen gegeben bei uns in Grieskirchen, auch noch nicht. Und wir sind wohin gefahren, zu einem Bauern. Das war ganz ein normaler Transport, die hat bei uns angerufen, die Bayerin, dass der Mann eine Lungenentzündung hat. Und der Hausarzt war Vormittag da und hat ihm was gespritzt und hat gesagt, wenn die Spritzen nicht wirkt in 2-3 Stunden, dass es ein wenig leichter wird, dann soll es die Rettung holen und ins Krankenhaus. Und mit der Annahme sind wir hingefahren, wir fahren da jetzt dann auch mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus. Wir fahren hin und gehen rein bei der Bauernstube und man sieht ihn hinten auf dem Divan liegen und man hat bei einigen schon gesehen, da hat es was, der ist weg, der ist nicht mehr da. Und ja, war es dann reanimieren. Ne? Dann sind nur 2 praktische Ärzte gekommen und wir haben die über eine Stunde, anderthalb wiederbelebt. Und ich habe Herzmassage gemacht und dieses und jenes und bam, bam. Und nichts, ich habe nicht mehr im Funktioniermodus, bam, bam, weiß, was zu tun ist, zack, zack, da bewusstloser, schnauft nicht mehr, Herzmassage, bla, bla. Und irgendwann haben die Ärzte gesagt, wir hören auf, der ist tot. Und dann haben wir angefangen, die Gerätschaften abzubauen. Wir haben damals schon so ein EKG gehabt und vor allem haben wir gehabt, das kennst du wahrscheinlich, das kennen viele. Ein
Pulsoximeter.
So ein Glubball am Finger, das ist also Sauerstoffoxylog. Also die Patienten kriegen oft so eine Art Glubball über den Finger, wo der Sauerstoffgehalt im Blut gemessen wird quasi. Und der liegt so da und hat die Hand so neben dem Körper liegen, wo das Glubball drauf ist. Und ich greife seine Hand mit der einen Hand, heb's auf und tue mit der anderen das Glubball runter. Und ich habe genau gespürt, wie ich die Hand angegriffen habe und die hochgekommen habe. Ich habe ein völlig anderes Gefühl. Weil ich wusste, wie ich greife einen Toten an. War ein bisschen anders empfinden. Ein bisschen betretener, ein bisschen vorsichtiger, es hat so ein Gefühl gehabt von ein bisschen so eine Berührungshemmung quasi. Mhm, ja? Und das ist eine Empfindung, sozusagen, das Spiel heute noch. Ich habe das als Bestatter auch nie ganz verloren. Und ich weiß von den Bestatterkollegen, einen Toten angreifen, das ist nie sozusagen meistens nicht neutral. Also man erlebt das irgendwie ein bisschen besonders. Man hat vielleicht beim ersten Hingreifen auch ein wenig Scheu und so, aber dann geht es eh. Aber es hat so, als würde den toten Körper Hülle umgeben, wo man nicht so leicht durch darf oder kann oder mag, sozusagen. Das können viele spüren, sicher Einsatzkräfte.
Gibt es da sowas wie einen Gewöhnungseffekt? Stumpft man irgendwann dann einfach ab und das wird dann normal? Oder ja, ich denke mal, gut, der eine sagt, das macht ihm überhaupt nichts, ja, aber dann gibt es andere, die sagen, jetzt habe ich eh schon alles erlebt und plötzlich der 41. Verkehrstote, der macht auf einmal wieder was mit dir. Vielleicht erlebt man das sogar schlimmer als den ersten. Gibt es sowas wie einen Gewöhnungseffekt oder ist das einfach immer ein bisschen Überraschung auch?
Also es wird ja Feuerwehrkolleginnen jetzt geben, die zuhören und sagen, mir macht das aber nichts. Wir haben jetzt 100 Tote geboren, leicht ist leicht, passt. Ja? Vielleicht nur ein bisschen notfallpsychologisch zuerst und dann wieder Thema Tod, also im Sinn von Tiefenpsychologie so ein bisschen. Warum sich manche vielleicht unter Anführungszeichen ein bisschen gewöhnen oder es vielleicht im Einsatzakt selber vielleicht gar nicht dramatisch ist und man da gar nichts erlebt, aber hinten noch vielleicht, in der Nacht oder nächsten Tag. Vielleicht dann doch ein wenig ein Gefühl hat in seine Hände, wie man den berührt hat, den Taktil, das nennt man taktile Eindrücke, ne? die Kälte oder vielleicht war schon ein wenig Totenstarre spürbar oder was auch immer. Ne? Man nennt das, dass sie so taktile Eindrücke ein bisschen so nachhallen dann so die nächsten Tage, ne? Dass das schon nicht wurscht war, wie man diesen toten Körper berührt hat. Ne? Das merkst du bei einem lebenden Körper ja, brennen sie diese taktilen Eindrücke ja weniger oder kaum ein. Da sage ich gleich eine Vermutung, aber nur was. Warum es vielleicht vor Ort im Funktioniermodus gar nicht so aufschlägt, weil, darf man es nicht vergessen, wenn wir die Institution Feuerwehr, die Feuerwehr Peterskirchen mit 50, 100 Leuten, wie viele da dabei sind, ein Krankenhaus, das Rote Kreuz, eine Bestattung mit 5 Leuten, der Staat Österreich, könnte man sagen, all das könnte man benennen als oder definieren als soziale Institutionen. Nicht sozial, weil sie so sozial sind, sondern weil Menschen drin, weil es aus Menschen besteht. Und die wichtigste Aufgabe von sozialen Institutionen ist die, den Menschen darin, die sich hinein assimilieren, so wie der Feuerwehrmann in Peterskirchen, ist die wichtigste Funktion, dass, wenn sie Menschen hinein assimilieren, denen zu helfen, Angst abzuwehren. Das ist die wichtigste Funktion sozialer Systeme, den Menschen darin zu helfen, Angst abzuwehren. Nicht, was die Feuerwehr per se macht, macht Angst. Aber die werden sagen, man keine Angst, da fahren wir hin, da, das ist sogar ein wenig Gaudi, ne, und Lust und Adrenalin und so, aber per se macht es Angst. Und dass es nicht so erlebt, dass es Angst macht, sondern eher Adrenalin-Junkie-mäßig ganz geil, das ist ja gut sozusagen. Ne? Aber in der Tiefe, ne, würde es das nicht machen, würde es schon schwer tun. Aber pass auf, diese Angstabwehr passiert durch Rolle, Sprache, Kleidung, Verantwortungshierarchien und so weiter. Beispiel, ich erzähle es vom, na warte mal, geht es mit der Feuerwehr? Ja, geht mit der Feuerwehr auch gut. Stell dir vor, Feuerwehrmann, es geht der Alarm in der Nacht, ne? Die fahren, jumpen ins Feuerwehrdepot, rein ins Auto, fahren raus, da, Verkehrsunfall, 4 Leitlinien auf der Bundesstraße, Blut überströmt, alle vermutlich tot, 2 sind eingelähmt, sagen wir noch, und alle vermutlich tot. Die fahren hin, da, 2-3 Feuerwehren, Polizei, Notarzt, Rote Kreuz, alles da. Die springen aus dort, jeder weiß, was tun da, Spreizerberge, Scher, da, das holen, da hingreifen, das machen, 1-2-3, zack. Machen die Rente, passt. Nach dem Einsatz fahren sie wieder heim, das Feuerwehrdepot, rahmen wieder alles zusammen, machen sie einsatzbereit, sitzen vielleicht nur beieinander, lassen das nur Revue passieren, was gerade erlebt haben. Ne? Hast du den einen hinten gesagt, nein, weißt du, ich war ja vorhin beim Notarzt zuerst, weißt du, so irgendwie, und passt soweit. So, stellst du dir dasselbe vor, ein Feuerwehrmann von der Truppen ist nicht daheim, ist nicht im Feuerwehrgebiet, sondern ist bei einem Freund Geburtstag feiern. Und fährt um 3 in der Nacht alleine von dieser Geburtstagsfeier heim und kommt als erstes an diese Unfallstelle, wo 2 Bäcker zusammengekracht sind, 2 liegen da, Blut überströmt, 2 eingeklemmt, alle vermutlich tot und er ist fix einmal 10, 15 Minuten alleine dort. Das wird im Erleben vor Ort und im Verarbeiten hinten noch völlig was anderes sein, wie im Beispiel 1, wenn er als Feuerwehrmann ausrückt und an diese Unfallstelle kommt.
Absolut.
Also da können wir ein bisschen spürbar machen, den Schutz der Institution, der institutionellen Abwehr, die Institution ermöglicht es uns sozusagen, dafür Angst abzuwehren. Aber warum das mit dem toten Körper, glaube ich, trotzdem aufschlagt so tief und wie du gesagt hast, man sich vielleicht nie gewohnt und es vielleicht, auch wenn man es vor Ort da hat, halt beim Ausschneiden, da vielleicht eh nichts gemerkt hat, aber es im Nachhall ein wenig nachklingt, den nächsten Tag oder in der Nacht oder so, den Eindruck, wenn man den Körper berührt hat, den man vielleicht, der sich vielleicht ein bisschen einbrennt hat. Weil ich glaube, und das ist auch meine Erklärung, was wir da jetzt vorher alles ein bisschen so aufgezogen haben, das um 3 in der Nacht im Lift drinstehen, die Angst vor dem Toten, dass der hergreifen könnte, der Kölner-Primar, der sich immer umdrehen muss, wenn da hinten 3, 4 liegen, ich, der in manchen Nächten nicht alleine durch den Kühlraum gehen wollte, oder das Hingreifen, besonders einen toten Körper zu berühren, warum das oft so eine Hemmung auslöst oder so ein bisschen Überwindung ist, wir dürfen eins nicht vergessen. Der Leichnam ist das stärkste, sozusagen das stärkste Memento Mori, das wir haben. Memento Mori sagt, heißt, sei eingedenk, dass doch du sterben wirst. Und ne, wir haben kaum was Stärkeres, was mir an meinen eigenen Tod gemahnt oder erinnert und vielleicht auch am stärksten eigene Todesängste auslösen kann, als wie der tote Körper. Was Stärkeres haben wir nicht, sozusagen. Wir wissen vom Tod nichts. Wir haben ja gesagt am Anfang, aber das einzig sinnlich wahrnehmbare Zeugnis, das wir haben, ist der Leichnam. Und ich glaube, dass diese Empfindungen zum Beispiel dem toten Körper gegenüber ganz viel Projektion ist. Also ich glaube, dass wir ganz viel Angst vom eigenen Tod in diesen toten Körper projizieren, aber auch Wünsche und Sehnsüchte, dass es nach dem Tod was gibt. Und natürlich, der tote Körper zeigt uns auf diese Grenze. Also diese Grenze, auch diese verstandesmäßige Grenze. Wir können natürlich sagen, ja, Tod ist Tod und medizinisch, Stoffwechsel hört auf und Hirn steht und so weiter, passt, aber das ist uns zu wenig, muss ich sagen. Das reicht uns nicht, wenn wir vor dem Toten stehen, das erleben besonders Kräfte, die zum Beispiel vielleicht ein bisschen Beziehung haben mit dem Verstorbenen, mit dem zu Lebzeiten noch gehabt haben, die Pflegekräfte zum Beispiel, aber Einsatzkräfte erleben es natürlich auch, das sogenannte Leichenparadoxon. Die Anwesenheit bei gleichzeitiger Nichtanwesenheit. Wenn da jetzt der Verstorbene liegt vor mir oder der Vater, der Tod vor dir liegt, dann diese große Schwierigkeit, dieses Vertraute und Fremde zugleich. Es ist zwar nur mein Vater, aber irgendwie auch nimmer. Was ist da jetzt nicht mehr da, was zuerst noch da war? Er ist es, er ist es auch überhaupt nicht mehr. Oder bei einem Patienten oder vielleicht auch bei einem Unfallopfer. Ne? Der hat gerade noch gelebt, der hat gerade noch telefoniert mit seiner Freundin und jetzt, jetzt liegt dieser Leichnam da. Was ist da jetzt eingetreten? Was ist da jetzt nicht mehr da, was zuerst noch da war? Und da stehen wir komplett an. Ne? Viele würden sagen, ja, da ist die Seele jetzt weggegangen und so weiter, oder das muss man halt glauben. Ne? Aber der tote Körper zeigt uns so eine Grenze auf, sozusagen, vor der wir stehen. Wir stehen radikal an, was den Tod betrifft. Der Tod ist das radikal Unbekannte. Und das Unbekannte hat schon einmal eine gute Voraussetzung für den Schrecken. Ja? Also da verdichtet sich ganz vieles in diesem Leichnam. Ich glaube, dass ganz viel um eigene Todesangst geht natürlich, die uns aber nicht zugänglich ist. Nicht? Wenn wir jetzt da eine Umfrage starten würden unter den Hörerinnen und Hörern, würde man sagen, ja, bitte schreibt es uns. Habt ihr Angst vor dem Tod oder nicht, vom eigenen Tod? Da würden über 95% würden sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod. Vor meinem Tod habe ich keine Angst. Also da oben ist mir wurscht. Wie ich stirb, ist mir nicht wurscht, dass ich da oben bin. Angst habe ich, dass Angehöriger stirbt von mir oder die Kinder, aber dass ich da oben ist mir egal. Und das glaube ich nicht.
Was denkst du über diese ganzen Nahtoderfahrungen? Also ist das, da gibt es ja ganz viele Geschichten von Leuten, die klinisch tot waren, reanimiert worden sind und die dann sagen, ich habe mich irgendwie dissoziiert gesehen. Ich war irgendwie im OP-Saal rechts oben in der Ecke und habe gesehen, wie die dann mir immer dumm werken. Der andere sagt, das war ein warmes Gefühl, da war Licht, mein Leben wie ein Film. Sind das Eindrücke, die man wissenschaftlich irgendwie für bare Münze nimmt? Oder wie schaut die Wissenschaft auf das?
Wie hat die Wissenschaft immer schaut, ne? Also im Sinn von, was können wir sagen, was nicht. Also wir wissen, es dürfte vermutlich, die Vermutung ist die, dass Produkte vom Gehirn fürs Gehirn sind. Ne? Also ich, der persönlich an gar nichts glaubt, geht jetzt auch nicht davon aus, dass es ein Beweis wäre für irgendwas nach dem Tod. Aber für viele ist es ein Beleg, dass es halt da eine Seele gibt, die nach dem Körper weiter tut. Aber wir wissen, es hat jetzt einmal, wann das wer gelesen hat, war eine Frau bei einer MRT, also bei einer Magnetresonanzuntersuchung vom Gehirn, währenddessen gestorben. Und dann hat man gesehen, dass über dieses Gehirn Kaskaden von Entladungen gelaufen sind, also dass sich das Gehirn quasi völlig erregt entlädt, so brrrt alle Neuronen, und vermutlich erzeugt das diese Bilder. Zu den Nahtoderfahrungen muss man aufpassen, solange der Stoffwechsel, es heißt ja Nahtoderfahrung, er war nicht tot. Das ist wichtig. Weil wenn wer per Definition tot ist, kann man nachher nicht erzählen, wie es gewesen ist. Das ist eine wichtige Geschichte. Und man muss vorsichtig sein. Es läuft der Stoffwechsel. Die Geschichte läuft. Weißt du, was ich meine? Für mich wären Nahtoderfahrungen dann wirklich interessant und spannend, wenn wer stirbt, Notärztin war da, hat wiederbelebt, der ist tot. Dann kommt die Totenbeschauärztin, hat sichere Todeszeichen, Totenflecke, Totenstarre. Dann kommt die Bestatterin, holt den Leichnam an, führt ihn zu sich in den Kühlraum, und der wird 2 Tage später munter und sagt mir, was in diesen 2 Tagen seine Frau, seine Tochter, Tochter gegessen, gesagt und da haben. Dann bitte mich anrufen. Aber solange sozusagen der Stoffwechsel läuft, ne? Also Hirn läuft, ist halt unser Bewusstsein, unser Körper, unser Hirn, ist wahrscheinlich nie enträtselbar. Die moderne Bewusstseinsforschung sagt, sie stehen gegenwärtig vor dem Gehirn, wie die Menschen vor 10.000 Jahren vor dem Nachthimmel gestanden sind und aufgeschaut haben und sie erklärt haben, warum, was, wie leicht und was das ist. Also wir wissen nichts. Mir ist der Sprung zu schnell sozusagen oder zu groß zu sagen, weil halt dann unser Bewusstsein oder unser Gehirn solche Bilder erzeugt, das wäre das ein Beweis für was auch immer. Der Sprung ist mir zu groß, viel zu groß. Ne? Wer weiß, was wir in 50, 100 Jahren wissen. Die Wissenschaft ist immer nur am letzten Stand des Irrtums, ne, sozusagen. Und man muss mal aufpassen. Und auch trotz dieser Nahtoderfahrungsberichte, die es da vielfach gibt, haben wir Angst sozusagen. Ja, trotzdem, also wir vom toten Körper schnell, vom Tod an sich, diese ambivalenten Empfindungen sind schnell da. Ne? Also vielleicht nur interessant bei den Nahtoderfahrungen, hat es einmal eine Untersuchung gegeben, der Hubert Knoblauch hat er geheißen, unser Stab von Mitarbeiterinnen von einer Uni, weiß die Uni nicht, kann man eh googeln, Hubert Knoblauch, ein Religionswissenschaftler. Die haben weltweit über Jahre 5.000 Menschen befragt, die Nahtoderfahrungen, Erlebnisse gehabt haben. Und die haben was Interessantes herausgefunden, nämlich, dass die Nahtoderfahrungen gar nicht so im gleichen Schema immer ablaufen würden, wie man glaubt, so Lichttunnel hinten steht wie angenehmer oder so. Ein Drittel der Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, haben die absolute Hölle dabei erlebt. Das war die furchtbarste Furchtbarkeit. Interessant war, dass diese Nahtoderfahrungen dürften extrem kulturabhängig sein. Menschen im asiatischen Raum fahren eher an, wie wir im Westen fahren auf, sozusagen in der Empfindung nach. Man hat, wie die angefangen haben zum Forschen, war damals nur, das hat ja mehr Jahre, ich glaube, die haben ja 20 Jahre, 5.000 Leute musst du mal zusammenbringen in der Welt. Ne? Da war nur der eiserne Vorhang, die Leute in der DDR haben andere Nahtoderfahrungserlebnisse gehabt wie die Leute in der BRD.
Ah ja, echt. Aha.
Dann hat es gegeben Aufzeichnungen aus dem Mittelalter, Mönche, die in Klöstern gelebt haben und Nahtoderfahrungen gehabt haben, haben das aufgeschrieben. Diese Nahtoderfahrungsberichte waren natürlich extrem geprägt von diesen mittelalterlichen, katholischen Höllen-Paradies-Vorstellungsbildern, sozusagen. Nein, es ist vollkommen klar, nein, dass eine erzkatholische Bayerin mit 88 aus dem Müffial wird bei einer Nahtoderfahrung, falls sie eine hat, hinten keine hinduistische Gottheit sitzen sehen. Nie, nie, nie. Und wenn der Papst eine hält, sitzt nie der Buddha hinten. Nie, das wird nie passieren. Ah. Also es spricht sehr dafür, was einmal ein Theologe gesagt hat, dass die Nahtoderfahrungen vermutlich Produkte vom Gehirn fürs Gehirn sind.
Ja. Verstehe. Wir haben eine Frage bekommen über Social Media, da hat uns der Lukas, der ist Führungskraft bei einer Freiwilligen Feuerwehr in Niederösterreich, und der fragt dich, wie kann ich junge Mitglieder unter Anführungszeichen auf die erste Leich vorbereiten? Wie kann man damit umgehen, ja? Wenn man selber schon eine gewisse Einsatzerfahrung hat und da fragen dann, ja, mit 15, 16, wenn man einen Aktivdienst bei der Feuerwehr beginnt, und da fragt einer, wie wird das sein? Kannst du mir da was erzählen? Was ist da eine gute Antwort?
Ja, vorbereiten ist so eine Sache, weil wir natürlich sagen, und das wird jetzt auch keiner, die Aktiven, wenn ich jetzt vorbereite und mir das vorstelle, ist Trassenfahrt völlig was anderes. Ja? Aber ich glaube, ich könnte mir sowas vorstellen. Was ja extrem, vor was wir Angst haben draußen, auch die Einsatzkräfte Angst haben, ist, dass wir nicht mehr handlungsfähig sind. Dass wir sie handlungsunfähig erleben. Und darum ist es ja für uns auch wichtig, dass wir mit erfahrenen Menschen zusammen sind. Ne? Den Jungen tut es auf jeden Fall gut, wenn er vielleicht an seiner Seite einen hat, ne? Der vielleicht auch da in dem besagten Einsatz seine rechte oder linke Hand ist, ja? Der erfahren ist sozusagen. Das macht schon was aus, wenn das einer schon lang macht. Ne? Das beruhigt mich schon einmal, wenn neben mir einer sitzt oder mit mir einer draußen tut, der viel Erfahrung hat. Das stabilisiert schon mal sehr. Und dann würde ich, aber das machen die Feuerwehrer, glaube ich, ganz instinktiv richtig oder durchdacht richtig, dass man diesen neuen jungen Menschen im Einsatzgeschehen möglichst viel, also was heißt möglichst viel, nicht überfrachtend, aber dass die was zu tun haben draußen. Also nicht, dass er jetzt am Leichnam gleich arbeitet oder an diesem eingeklemmten Auto, das wird eh nicht der Fall sein, aber dass er dabei sein kann in diesem Geschehen ganz normal und er aber eine Aufgabe hat. Bring das, hol das, mach das, bring das, räum das dort, leg das da hin. Was man nicht tun sollen, ist, denen Aufgaben zu geben, wo sie nichts zu tun haben. Nämlich was holen. Ne? Oft hat man, verdonnet man die Jungen, das kenne ich vom Roten Kreuz, da halt die Infusion. So, der steht da, da liegt der Leichnam, Blut überströmt vielleicht, weiß nicht was, oder schreit, oder keine Ahnung, und der junge Feuerwehrer oder Sanitäter steht da und tut nichts. Dieses Tun, dieses körperliche Tun, Handeln, was machen, was räumen, 1, 2, 3, das reduziert extrem Hilflosigkeitserleben bei der Einsatzkraft sozusagen. Also dieses handlungsfähig bleiben. Ja? Wenn der da steht jetzt eine halbe Stunde und irgendwas hält, dann steht der da, er hat nichts zu tun, er kann nichts in Handlung aufführen und das macht aber mit ihm was. Ne? Das strömt, das bütt die ganze Zeit auf einem ein, das Gehirn kommt in die Zange mehr oder weniger stark, das limbische System, Amygdala fährt hoch, Bedrohung, Gefahr, Hirn kommt in die Zange, ich kann nicht fliehen und nicht kämpfen, ich komme nicht raus, so kommt das Hirn in die Zange. Ne? Und wenn das Gehirn stark in die Zange kommt, dann ist es dann dissoziiert das Gehirn, dann kann es sein, dass man das da vor allem alles als unwirklich erlebt oder es kann blödere Sachen auch nach sich ziehen. Und bis hin zu einem echten Trauma. Ne, wenn das Gehirn ganz stark in die Zange genommen wird, also ich erlebe mich total hilflos und handlungsunfähig vor Ort als Einsatzkraft, dann könnte es zu einer echten Traumatisierung auch kommen. Ne, Einsatzkräfte werden dann traumatisiert, wenn sie sich nicht mehr handlungsfähig erleben. Und ich würde junge Kolleginnen und Kollegen nicht per se in Situationen bringen, wo sie handlungsunfähig dastehen, weil sie irgendwas holen oder so. Sondern ich würde die schicken. Also tu das, mach das, bring das, hol das, räum das, mach das, tu das. Das, was zu tun hat und er ist mit sozusagen. Weißt du,
ich
meine?
Ich verstehe.
Und dann darf er mal zugeschauen, passt eh, hat auch die Leiche gesehen und das Wichtige ist dann das hinten noch. Ne? Wenn der dann hinten noch hört von den anderen Kollegen, ja, das darf da nichts machen, da musst du die abgrenzen, dann ist es vielleicht nicht so günstig. Ne? Dann kann man, aber wenn sich die Feuerwehrer dann zusammensitzen, ne? Wie war es für uns, wie war es für die? Ne? Und wenn die Feuerwehrer dann erzählen, naja, das ist normal, wenn man vielleicht was sieht, dass das an noch geht ein wenig, dass man ein bisschen träumt hinten nach, das kann passieren, dass das normal ist, dass da das immer wieder mal unterkommt, dass man vielleicht Gerüche oder Geräusche eine Zeit lang immer wieder hört, dass das normal ist, dass man da nicht verrückt ist. Dass das nicht heißt, man kann sich nicht abgrenzen, ne, und so weiter. Wenn da eine Kultur da ist, sozusagen, dass die Dinge mit uns auch was machen dürfen, und dann geht das sicher gut. Und wenn das erfahrene Menschen sind, die ihn da begleiten, dann denke ich mir da gar nichts. Aus euch ist ja alle was geworden. Ne?
Und so an der Stelle. Ja, genau, ja. Und wichtig dazu zu sagen ist, es gibt im österreichischen Feuerwehrwesen natürlich die Feuerwehrpeers, also Gleichgesinnte, die psychologische sowieso. Hilfskräfte sind auch im Psychologengesetz und jeder Kommandant, jede Kommandantin und jede Leitstelle, jede Landeswarnzentrale weiß, wie man die auch anonym anfordern kann. Ja.
Das ist sowieso super, ja, sowieso. Genau, und so wird das schon. Ja.
Auf alle Fälle. Martin, vielleicht jetzt nochmal zusammengefasst, was sind die Punkte, die du uns unbedingt mitgeben möchtest?
Ja, diese Idee, dass da Gefahr ausgehen könnte, dass dieser tote Körper vielleicht auch an sich sozusagen mit diesem Tod umgeben ist und durch Berührung kann ich das auf mich übertragen. Das ist mir sehr wichtig, dass Berufskräfte oder Einsatzkräfte wissen, dass diese Empfindungen, dieses unheimliche Gruseln oder die Empfindung, naja, ich habe den jetzt angegriffen und vielleicht habe ich ein wenig ungutes Gefühl in die Hände die nächste Zeit oder ich habe mir da zubedruckt, gut, mal der Dienstgewand anzieht das wieder aus und so weiter, dass diese Empfindungen normal sind. Das ist nicht verrückt. Ob die wer hat oder nicht, das darf alles sein. Unser Kölner-Primar, der sich immer umdrehen muss, wenn da hinten nur drei Lingen, ist völlig in Ordnung. Da werden so tiefe Dimensionen in uns berührt, ja? Da werden so tiefe psychische Schichten in uns zum Klingen gebracht, wo wir rational keinen Zugriff haben. Wir sind da heute nicht weiter eingestiegen, was da in der Tiefe, abseits unserer Rationalität, vermutlich unser Psyche alles tun muss, um diese Ängste ständig in Schach zu halten, die wir grundsätzlich haben vor dem Tod und so weiter. Das haben wir, sind wir heute nicht eingestiegen, weil, Achtung Marcel, damit macht man wieder mal das Fassl auf.
Ne? Aber, ich verstehe, ja.
Aber da geht es tagelang weiter, wenn ich da nicht gehe. Es gibt ein Seminar, das ich mache, da beschäftigen wir sich nur mit dieser Frage, was sitzt in uns eigentlich wirklich vielleicht zum Tod? Das Seminar hat sehr einen provokanten Titel, das heißt, wer ins Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
Spannend, cool.
Aber da löst wieder was aus bei mir. Aber was ich heute für heute sagen möchte, ist das, dass diese Empfindungen völlig in Ordnung sind, normal sind. Der Kölner-Primar mit 25er Berufserfahrung hat es genauso. Ja. Da werden so tiefe Dinge in uns berührt, die wir jetzt nicht auseinandernehmen. Das war mir noch wichtig, jetzt da noch zum Schluss anzumerken. Wir sehen bei diesem toten Körper, wie wir da eingestiegen sind, Beispiel Salzburg, andere Kulturen, meine Oma oder so, also in Volksglauben früher mit die Füße voraus aus dem Haus ausgetragen. Wir sind da nicht so rational, wie wir glauben. Und in unserer tiefsten Psyche wird da vieles berührt und zum Klingen gebracht.
Und das hast du mit uns heute auch wieder geschafft. Martin, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf diese kurze Reise ins Jenseits und dass wir auch geschaut haben, wie es uns zu Hause gebliebenen dabei geht.
Danke dir auch. Danke.
Und vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein bei dieser Folge, wenn es mal nicht um die großen, lauten Einsätze geht, sondern um die ganz ruhigen Momente. Aber es war ja auch ein Thema, das sich viele von euch gewünscht haben. Wenn euch noch etwas einfällt, wo ihr sagt, dazu wäre eine Blaulichthelden-Podcast-Folge super, dann schickt uns eure Ideen ganz einfach über die Social-Media-Kanäle oder schickt uns eine E-Mail unter podcast@blaulichthelden.at und dann reden wir drüber. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Folge teilt und wenn ihr uns 5 Sterne dalasst, zum Beispiel auf Spotify und natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao, servus und gut werden.